Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Bexte. Vielen Dank ans Organisationsteam, an Frau Bauke insbesondere, für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen, habe aber insbesondere jetzt nach dem Vortrag, den wir gerade gehört haben, der für mich sehr instruktiv war, gewisse, wie soll ich sagen, Anlaufschwierigkeiten insofern, als ich hier jetzt in diesem Vortrag keine medienwissenschaftliche Vogelflugperspektive auf das Thema Archiv wahrnehme, sie auch auf Spaziergänge mitnehme, auf zwei gleich. Und das wird sich auch ein bisschen, also in meiner eher so tentativen Herangehensweise an den Archivbegriff manifestieren. Ich definiere den irgendwo. Unser Vorredner, mein Vorredner hat aufgehört, also mit einem Appell sozusagen gegen Evolution und Entwicklung, die man ja auch gerne naturwüchsig nennt, und für Definition und konzertiertes Agieren staatlich alimentierter Institutionen gegen privates Durchwursteln und Sammeln. Und das ist irgendwie eine Konstellation, mit der ich auch tatsächlich hier vielleicht sogar am Rande zu tun habe, aber sehr indirekt. Also vielleicht könnte das ein Punkt sein in der Diskussion, mich auch nochmal zu fragen gerne oder gemeinsam darüber nachzudenken, was genau die Archivfunktion, von der ich vielleicht besser sprechen sollte, im Zusammenhang dieser beiden Spaziergänge sein könnte. Zwei Spaziergänge, aus der Ankündigung haben Sie gesehen, dass es sich zum einen um einen literarischen Spaziergang handelt, auf den ich Sie mitnehmen möchte, dessen Autor Robert Walser ist. Zum anderen, also ist das Interesse für Walser ist ein ewiges schon, könnte ich fast sagen, bei mir, also ein lang ausgeprägtes und über Jahrzehnte sich hinziehendes. Es ist neu getriggert worden durch einen Film, den Davis und Hinton, ich sage zu den beiden noch etwas, beiden Regisseuren 2013 vorgelegt haben, All This Can Happen, der sich mit diesem Walser-Text auf eine, wie ich finde, filmisch sehr interessante Weise auseinandersetzt. Das war für mich der Grund, Fragen, wie sie hier auch diskutiert werden mit dem Thema an den Rändern der Archive, aufzunehmen und mich dazu nochmal zu verhalten. Ich beginne jetzt aber, mein Vortrag, der auch in drei Teile gegliedert ist, nicht direkt mit dem ersten Spaziergang, sondern vielleicht sogar noch mit einem vorgelagerten dritten Spaziergang, der aber nicht so heißt. Also am anderen Text Robert Walsers, der eine Dramatisierung eines Märchens betrifft. Dieser Text heißt Schneewittchen und warum ich mit diesem Dramulett beginne, soll sich jetzt im Folgenden erschließen. Nämlich als Walter Benjamin 1929 einen kurzen Text über Robert Walser veröffentlichte, verweist er auf die vielen verkommenen Helden, wie er sagt, die die Texte Walsers bevölkern. Tagediebe, Strolche, Nichtstuer. Ja? Leute, die rumlaufen, beobachten, Impressionen aufnehmen und unter Umständen eben auch zu Papier bringen. Sein Aufsatz, also Benjamins Aufsatz, enthält einen beiläufigen Hinweis auf dieses frühe Dramulett aus dem Jahre 1901, von dem Benjamin sagt, wenn man das liest, dieses Dramulett, was in der Forschung irgendwie nicht so eine richtige Aufmerksamkeit erfahren hat, wenn man das liest, dann dringt man vor zu dem innersten Antrieb des Schreibens, des literarischen Schreibens Walsers. Aber was Benjamin eben nicht macht, ist sich selbst diesen Text jetzt vorzunehmen und zu zeigen, warum denn dieser Text und in welcher Hinsicht er diesen inneren Antrieb offenlegt. Immerhin sagt Benjamin so viel, dass Walsers Figuren, also all diese Strauchdiebe, diese Tagediebe, Strolche, Nichtstuer und so weiter, dass sie allesamt Figuren wären, die den Wahnsinn hinter sich gelassen hätten. Sie sind alle geheilt. Allerdings erfahre der Leser nichts über den Prozess dieser Heilung, es sei denn, wie gesagt, wir wagen uns an dieses Dramulett. Dann sagt er noch, eines der tiefsinnigsten Gebilde der deutschen Dichtung, der neueren deutschen Dichtung. Und nur wenn man das zur Kenntnis genommen hat und nicht mal nur so eben überflogen, dann versteht man, warum einer der ernstzunehmendsten Autoren und einer der unerbittlichsten Autoren, nämlich Franz Kafka, an Walser dieses Interesse genommen hat, das er tatsächlich auch genommen hat. Also, Benjamin macht das nicht. Ich tue das jetzt einfach in einer ganz kursorischen Weise, habe mir also dieses Dramulett nochmal angesehen. Und wenn man das tut, dann stellt sich die Frage, wie verfährt eigentlich Robert Walser mit dem Märchen der Gebrüder Grimm? Auf überraschende Weise, denn er dramatisiert nicht, wie man erwarten würde, das Märchen selbst. sondern die Situation nach Schneewittchens unerwarteter Rückkehr. Das war kein Spaziergang, zu dem Schneewittchen im Märchen genötigt wurde. Die Rückkehr war in diesem Fall ausdrücklich nicht vorgesehen. Nachdem sie dem Tod entronnen ist, trifft sie in Walsers Dramulett erneut auf die Königin, die Stiefmutter, die den Mordauftrag erteilt hatte, den Jäger, den die Königin mit Küssen und Liebesverkehr zur Tat angespornt hatte, und den Prinzen, der die Verschwörer anklagt. Und wenn sie nicht gestorben sind, so könnte man wirklich sagen, für dieses Dramulett gilt das, wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Aber wie lebt es sich, wenn man knapp einem Mordkomplott entronnen ist und in den Kreis der Täter zurückkehrt? Die Königin plädiert aus naheliegenden Gründen, Sie werden sich's denken, fürs Vergessen, indem sie die Geschichte, die das Märchen erzählt, neu schreibt. Zitat: Die Sünde soll vergessen sein. Ich sündigte vielleicht vor langen Jahren an dir, sagt sie zu Schneewittchen. Wer mag sich des erinnern noch? Unangenehmes ja vergisst man leicht, wenn man zu denken hat, Liebes in der Nähe. Da Schneewittchen trotz aller königlichen Liebesbeteuerungen das Argverbrechen nicht so schnell vergessen kann und sich zunächst weigert, die Geschichte, die sie erinnert und die der Märchentext speichert, mit dem neuen Text überschreiben zu lassen, scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Die Königin zieht sich wieder zum Plaudern mit dem Jäger zurück und feuert ihn einmal mehr mit Küssen an. Schneewittchen wird unter dem Eindruck dieser erneuten Drohung von Todesangst heimgesucht und weiß, dass sie dem nächsten Anschlag auf ihr Leben nur entgehen kann, wenn sie die Version ihrer Geschichte, die die Mordkomplizen erzählen, akzeptiert. Die Mörder sind unter uns, so könnte man sagen, aber sie erweisen sich als unschuldig, weil ausgerechnet ihr Opfer das Rewriting und Reenacting des Märchens bestätigt. Es ist ja alles nur ein Spiel, versichert die Königin lachend. Und Schneewittchen hat ihre Lektion gelernt, als sie schließlich versichert, Kindern macht man Angst damit. Ganz im Sinne des Titels dieser Konferenz befinden wir uns, so mein Eindruck, in Walsers Dramulett an den Grenzen des Archivs. Der Text beschreibt den Prozess des Archivwerdens eines Märchens. Alle Beteiligten, Königin, Prinz, Jäger, Schneewittchen und am Ende der König selbst, greifen im Dramulett auf bestimmte Szenen des Märchens zurück, um sie den veränderten Umständen anzupassen. Ein Märchen, das ja nie den Anspruch auf historische Wahrheit erhebt, wird zum Gegenstand von Auseinandersetzungen und expliziten Sprachregelungen und Sprechanweisungen, mit denen eine bestimmte Sicht der Dinge und ein bestimmtes Machtverhältnis etabliert werden soll. Aus der Binnenperspektive der Beteiligten erweist sich das Märchen als ein gefährliches Dokument, von dem die Machthaber möchten, dass es so schnell wie möglich archiviert wird, damit es seine Geltungskraft und damit seine Funktion als eines möglichen Beweismittels verliert. Zwei Bilder des Archivs, so mein Eindruck darüber, können wir vielleicht noch diskutieren, stoßen in Walsers Dramulett aufeinander. Zum einen das lebende Archiv, das Schneewittchen selbst war, als sie, wie es im Dramulett heißt, offen im offenen Sarg als ein empfindungsloses Bild bei den berühmten Zwergen lag. Dort hat ich Ruh und ihr vor mir, gibt sie der Königin zu verstehen. Ja, das Bild dieser eingesagten Prinzessin. Ein Zustand eben, der in gewisser Weise, so wäre meine Überlegung, den Status der Akte im Archiv figuriert, die an diesem Ort ja, wie wir wissen, noch existiert und konserviert wird, zugleich aber in einem buchstäblich körperlichen Sinne immobilisiert ist. Also über das Verhältnis von Archiv und Akte ist viel geschrieben worden. Ich erinnere an die großartige Studie von Cornelia Wissmann, die zu den Akten geht und die sich intensiv mit diesem Verhältnis des Speichers natürlich, des Archivs, beschäftigt hat und seiner Funktion einer merkwürdigen Immobilisierung oder Inaktivierung dessen, was die Akte ist, solange sie noch als Akte zirkuliert und Wirkung erbringt. Das Märchen legt ausdrücklich Wert darauf festzuhalten, dass sie, also Schneewittchen, in diesem Sarg nicht verweste. Ja? Statt, wie es der Befehl der Königin vorsah, Schneewittchen zu töten und damit aus der Welt zu schaffen, subsistiert Oder insistiert sie an anderer Stelle fort, den Zwergen sichtbar bei dem Blick der Königin vorerst entzogen, so als wäre sie tot. Mit ihrer Rückkehr in den Herrschaftsbereich der Königin kann das Märchen gewissermaßen von vorne beginnen, da die Ausgangsbedingungen für die Geschichte, die es erzählt, wiederhergestellt sind. Der Märchentext ändert unter diesen Bedingungen seinen operativen Status. Der Text wird im Dramulett zum Zitatenspeicher, mit dessen Hilfe Geschichte neu geschrieben werden soll. Er wird auf wenige Schlüsselszenen reduziert, die aus ihrem narrativen Zusammenhang herausgelöst und im Dramulett die Funktion von abrufbarem psychologischen Testmaterial erhalten. Hier liegt also ein zweites Archivmodell vor. Wie lässt sich verhindern, dass Schneewittchen das ihr angetane Leid an denjenigen rächt, die es verschuldet haben? Wie kann man in Zukunft mit Schneewittchen zusammenleben und wie kann Schneewittchen mit den Schurken, also denen, die sie umbringen wollten, zusammenleben? Die Versuchsanordnung des Dramuletts zielt auf eine Art Immunisierung des Opfers. Was die Geschichte für die Kinder, denen sie erzählt wird, immer schon ist, bloß ein Märchen, das muss sie für Schneewittchen, die sie erlebt hat, erst werden. Das Archiv ist der Ort einer Immobilisierung und Inaktivierung und in diesem Sinne, könnte man sagen, metaphorisch, eine Einsagung des Diskurses, der von seinen gefährlichsten politischen Konsequenzen getrennt werden soll. Weil Schneewittchen ihrem Namen zum Trotz das Wegsickern, ja, wie Schnee, Schneewittchen, also wie Schnee vor der Sonne, nicht vergönnt ist, das wünscht sie sich in diesem Dramulett, könnte ich doch wegsickern, ja, mich einfach in nichts auflösen, weil ihr das verwehrt ist, muss sie das Märchen, das die Wahrheit sagt, öffentlich als Lüge ausgeben. Als sie ein letztes Mal von der Königin getestet wird, indem diese einmal mehr auf die perfide Situation der Verführung des Jägers zum geplanten Mord anspielt, verrät Schneewittchens Reaktion, dass das Märchen seine Aussagekraft, seine Aussagemacht endgültig eingebüßt hat und nicht länger, könnte man sagen, ihr Gedächtnis imprägniert. Schweigt doch, oh schweigt, das Märchen nur sagt so, nicht ich, nicht ihr und niemals ich. Ich sagte einmal so, das ist vorüber. Ja, also das Dramulett endet eben mit einem Zustand, den man beschreiben könnte, Mission accomplished, Lektion gelernt. Das Material der Szenen im Märchen hat nicht mehr die Kraft, sozusagen die Zurückgekehrte aufzubringen gegen diejenigen, die diesen Mord an ihr geplant hatten. Damit komme ich zu meinem zweiten Teil und damit auch zum eigentlichen Spaziergang. Ich habe diesen zweiten Teil überschrieben, auf das Aufblättern der Welt. Tiefsinnig ist das Dramulett, weil es den Prozess der Organisation einer, so Benjamin, unmenschlichen, unbeirrbaren Oberflächlichkeit beschreibt, die eben darin besteht, dass man die Ursache für ein bestimmtes Unheil, Streit und Hass aktiv vergisst, also verleugnet. Wenn die Antriebskraft der Figuren Walsers darin besteht, sich selber zu genießen, wie Benjamin behauptet, dann besteht die Dialektik dieses Epikureatums darin, dass dieser Selbstgenuss auf einem Schrecken und einem Grauen beruht, von dem er nichts mehr wissen darf. 1917, mitten im Ersten Weltkrieg, schreibt Walser einen langen Prosatext mit dem Titel Der Spaziergang. Und ich zeige Ihnen hier das durchaus sozusagen symptomatische Titelbild für die Einschätzung der Figur des Spaziergängers. Der Text führt vor, was Benjamin in dem Satz zusammenfasst, denn niemand genießt wie der Genesende. Eines Vormittags, so beginnt die Erzählung, da mich die Lust, einen Spaziergang zu machen, ankam, setzte ich den Hut auf den Kopf, lief aus dem Schreib- und Geisterzimmer weg und die Treppe hinunter, um auf die Straße zu eilen. Was dann folgt, ist ein Bericht über die zahlreichen Stationen, die der Spaziergänger auf seinem Weg, der ihn in den Wald führen wird, ansteuert. Ein detaillierter Bericht über die vielen, oft skurrilen, mehr oder weniger langen Begegnungen mit unterschiedlichsten Personen, Orten und Institutionen, aber auch mit allerlei nichtmenschlichen Lebewesen, physikalischen Erscheinungen und technischen Apparaten. Shirban Davis und David Hinton, die durch ihre choreografischen Arbeiten und Tanzproduktionen für Bühne und Film berühmt geworden sind, haben einen Film gemacht, der vordergründig Walsers Geschichte dramatisiert. Aber was heißt hier Dramatisierung? Auf einer bestimmten Ebene kann man durchaus sagen, dass der Film Bilder für den Text Walsers findet, der auf der Tonspur von einem Schauspieler, wie Sie gerade gehört haben, John Heffermann, in Ausschnitten vorgelesen wird. Freudig, so heißt es in der Erzählung, freudig war ich auf alles gespannt, was mir etwa begegnen oder entgegentreten könnte. Meine Schritte waren gemessen und ruhig, indem ich meines Weges ging, ließ ich, soviel ich weiß, ziemlich viel würdevolles Wesen sehen. Davis und Hinton zeigen dieses würdevolle Wesen durchaus. Aber noch bevor es sich entfalten kann, ganz zu Beginn des Films, bevor der Spaziergänger sich auf den Weg gemacht hat und damit im Hors-Champ der Erzählung, montieren Davis und Hinton ganz andere Bilder, die, so meine These, für den Film und die filmische Auseinandersetzung mit Walsers Erzählung dieselbe Funktion haben wie Schneewittchens Erinnerungen an das Verbrechen, dessen Opfer sie beinahe geworden wäre. Und dass sie erst vergessen lernen muss, um wieder zu diesem reinen Selbstgenuss fähig zu werden. Davis und Hinton setzen mit Bildern ein, die in der Tat ein arg Verbrechen zeigen, wir schreiben das Jahr 1917, und denen in der Erzählung in dieser Weise nichts entspricht. Ein Verbrechen, das wieder den Souverän zeugt, der es angeordnet hat. Der Spaziergang Walsers ist einem anderen Spaziergang abgerungen. Ein Spaziergang nämlich, so hatte es vielfach in der patriotischen Publizistik von 1914 geheißen, sollte der Krieg für die deutschen Soldaten werden, die im August unter dem Jubel der Daheimbleibenden zur Front aufbrachen. Walsers Text berührt das Ereignis des Krieges verschiedentlich. Für die Ikonografie der Mobilmachung und Aufbruchsstimmung der Augusttage am markantesten an einer Stelle, wo der Spaziergänger an einer Bahnschranke auf einen Eisenbahnzug voll Militär trifft. Pleasant Feelings. Der Krieg beginnt hier, wie man sieht und in der Erzählung liest, ganz oberflächlich und epikureisch, wie ein Spaziergang, eine kollektive Fahrt ins Blaue. Nichts lässt ahnen, welches Grauen das Militär in den Schützengräben erwartet. Die ersten Bilder des Films dagegen zeigen nicht Szenen der Mobilmachung, diese Szene ist aus dem hinteren Teil des Films, wenn man so will, sondern solche des Grabenkriegs und der Materialschlachten und unterlegen sie mit dem Grollen der Geschütze. Sie verknüpfen diese Bilder von der Front mit solchen, auf denen versehrte Kriegsteilnehmer zu sehen sind, die erst wieder lernen müssen, dass sie nicht tot, sondern bloß krank sind. Nach Hause zurückgekehrt, setzt sich der Krieg in den Halluzinationen dieser Zurückgekehrten fort. Sag, bist du krank? Hatte die Königin in Walsers Dramolett Schneewittchen gefragt. Und die antwortete, ich bin nicht krank, ich bin ja tot. Die Königin beharrt auf dem gesunden Menschenverstand und erklärt alles für einen Irrtum. Du bist krank, ja ernstlich, wirklich ernstlich krank. Dir tut die frische Gartenluft ohne Zweifel wohl. All This Can Happen setzt mit Bildern ein, die Männer zeigen, die gar nicht oder nur noch mit Mühe gehen können, die auf dem nackten Boden der Lazarette und Krankenzimmer liegen, sich winden und rollen, sich unter allergrößter Kraftanstrengung vergeblich aufzurichten versuchen, die kaum, dass sie gehen, gleich wieder hinfallen. Männer, die in Betten liegen oder sich ängstlich unter Betten kauern, weil sie sich immer noch im Graben wähnen. Männer, die aus Krankenbetten heraus mit unablässig zitterndem Kopf in die Kamera starren und an denen Krankenwärter hantieren, die die Köpfe ihrer Patienten wie in einem Schraubstock halten, gewaltsam hin und her bewegen, um ihnen die unkontrollierbaren Bewegungsreflexe abzugewöhnen. Diese zurückgekehrten Soldaten, die sogenannten Zitterer, sind noch lange nicht geheilt. Es ist fraglich, ob sie jemals Schneewittchens Pensum absolvieren werden. Wie in Walsers Dramolett schleppen sie das, was Krieg ist und den Körpern zufügt, weiter mit sich herum. Während die Institutionen, die sich der Therapie dieser Kriegsversehrten annehmen, das Vergessen der traumatischen Erlebnisse, das Abtrainieren ihrer unwillkürlichen Erinnerungsspuren, der unkontrollierten körperlichen Reflexe und die Einübung in die neue prothetische Daseinsform als Teil ihrer Therapie befehlen. Und diese Beobachtung hat also mit meiner Überlegung zu tun, dass es sich dabei in gewisser Weise um eine Arbeit an einem sozusagen verkörperten oder inkorporierten Archiv handelt, das sich eben in dieser mechanischen Art ihres Ausdrucks vor allen Dingen deutlich zu erkennen gibt. Auch im Spaziergang finden sich, wie gerade gehört, Restspuren eines schmerzhaften Heilungsprozesses, der aber von jeder realgeschichtlichen Referenzierung abgeschnitten bleibt. Misstrauen und Ängstlichkeit begleiteten jeden meiner Schritte. Diesen Satz haben sich Davis und Hinton für die Eröffnung ihres Films vorgenommen und ihn in den physiologischen Zirkus der Kriegsheimkehrer übertragen, die aufs Neue den sogenannten aufrechten Gang erlernen müssen. Ich war wie tot, weiß der Spaziergänger zu berichten. Jetzt aber ist mir, als wenn ich gehoben, gefördert oder nur eben aus dem Grabe aufgestanden und wieder lebendig geworden bin. Davis und Hinton arbeiten intensiv mit der Technik des Splitscreens. 2, 4, 8, gelegentlich bis zu 12 Bildfelder werden angeordnet, um, wie in den Eröffnungssequenzen, die Gegenwart der traumatisierten Körper mit dem Orchon des Grabenkrieges zu verbinden, dem diese Körper mit knapper Not entronnen sind. Also hier haben wir einmal so ein typisches Bild aus dem Film, ein Still, das diese Splitscreen-Technik zeigt und auch die Interaktion zwischen den einzelnen Bildfeldern sehr gut deutlich macht, diese merkwürdige Form von Übergängigkeit zwischen den durch starke sozusagen Markierungen voneinander abgetrennte Tafeln. Die Heterogenität des geöffneten Bildarchivs wird durch die serielle Anordnung der Bilder, die sich in den Splitscreen-Formaten besonders stark eben zeigt, bewahrt, die allein durch die Erzählstimme in ein narratives Gefüge eingebettet werden. All This Can Happen ignoriert jede Aufteilung des Filmbildes nach Genres und Bildtypen, gerade weil die verwendeten Bilder ihren Bezug zu den Alltäglichkeiten auf ganz unterschiedliche Weise regulieren. Material mit Spielhandlung steht unmittelbar neben Material aus sogenannten Aktualitätenfilmen, wie man die frühe Form dessen, was dann später Dokumentarfilm heißt, genannt hat. Chronofotografische Sequenzen sind mit Fotogrammen verbunden und stellen einen Bezug zu präkinematografischen Bildtypen her. Verfahren wie die exzessive Binnenkadrierung des Filmbildes, das Spiel mit Abstand und Nähe, ebenso wie das mit Schärfe und Wahrheit, sowie die fortwährenden Arretierungen der Bewegungsdynamik, die die Bilder für einen Moment einfrieren lassen und zu Tableaus anordnen. All diese Verfahren, verstärkt durch das Voice-Over der Erzählerstimme, all diese Verfahren nähern den Film der Struktur einer audiovisuellen Enzyklopädie an. All This Can Happen blättert mit den Mitteln des Films die Welt auf. Also da besteht strukturell und medientechnisch gesehen die Nähe von Literatur und Film. Ja, nicht, dass ein literarischer Text dramatisiert wird oder das Voice-Over sozusagen den Film oder die Bilder verankert in einer Geschichte, sondern in der, glaube ich, auch audiovisuellen Struktur des Filmes lässt sich eine Nähe, eine strukturelle Nähe zur Literatur, zum Blatt, zum Blättern festmachen. Der Film blättert. Also All This Can Happen blättert mit den Mitteln des Films die Welt auf, also jene Massen oder Mengen an randständigen und alltäglichen Ereignissen, ich habe Ihnen hier jetzt nur weniges gezeigt, die unterhalb der Wahrnehmungs- und Beschreibungsschwelle der klassischen Archive verharren. Davis und Hinton verwenden für ihren Film überwiegend Material aus Stummfilmarchiven, um dem Text Walsers zur Seite zu stellen, was sein Spaziergänger 1917 gesehen haben könnte und darüber hinaus, was er nicht gesehen hat, beziehungsweise was eine Literatur nur verschoben und verschroben formuliert, die ihre Helden zwar als prekäre Subjekte, aber doch als bereits Geheilte vorführt. Die Gewalt des Krieges und seiner Materialschlachten, für die Ernst Jünger dann den Titel der totalen Mobilmachung finden wird, übersetzt Walser in die Komik eines drohenden Erstickungstodes, den der Spaziergänger bereits bei seinem Besuch, ich zeige Ihnen die Szene gleich, bei Frau Abby erleidet. Die immer neuen Speisen, die Frau Abby auf den Tisch bringt, müssen unter allen Umständen verzehrt werden. Ich kann Ihnen versichern, richtet sich Frau Elby an den Erzähler, ich kann Ihnen versichern, dass es für Sie keine andere Möglichkeit gibt, vom Tisch aufzustehen, als die, die darin besteht, dass Sie alles, was ich Ihnen abgeschnitten habe und fernerhin abschneiden werde, säuberlich aufessen und einstecken. Sie glauben nicht, wie es mich freut, Sie essen zu sehen, bis Sie die Besinnung verlieren. Tapferkeit, äußerste Opferbereitschaft, Gehorsam bis zur Besinnungslosigkeit und die bereitwillige Inkaufnahme des eigenen Erstickungstodes. Nirgendwo in der Erzählung tastet sich Walser näher an jenes Phänomen heran, das Ernst Jünger die List des Schmerzes genannt hat, die sich in der Frau Erbe-Episode ausgerechnet an jener Stelle manifestiert, an der sich der Spaziergänger an den gedeckten Tisch setzt und sich im Zustand denkbar größten Vergnügens, wie es im Text heißt, befindet. Ein Vergnügen, das nicht zuletzt eine im Film noch visuell verstärkte, massive sexuelle Dimension aufweist. Entsetzliche Frau, was muten Sie mir zu? Frau Elby demonstriert, wie hoch die Anforderungen an die Bereitschaft gestiegen sind. Und wenn sie am Ende der Episode lachend eingesteht, dass es sich bloß um einen Scherz handelt, dann ist damit eben ausgesprochen, dass die unbarmherzige Disziplin, die der Befehl abschneiden und einstecken einfordert, keine Lebenszusammenhänge und seien sie dem Krieg auch noch so weit entfernt und dem Genuss auch noch so nahestehend, auslässt. Der Exzess der Disziplin ist aber nicht nur Gegenstand bestimmter Szenen von Walsers Text. Wir erinnern uns, Michel Foucault hat die Disziplin als eine totale Vereinnahmung definiert. Eine erschöpfende Vereinnahmung des Körpers, der Gesten, der Zeit, des Verhaltens des Individuums. Die Disziplin organisiert zugleich den walserschen Schreibprozess, der explizite, performative Markierungen verwendet, die das Schreiben unter einen Imperativ stellen, dessen Urheber verborgen bleibt. Die Disziplin besetzt nicht nur die Körper im Detail, sie ist zugleich auch Schriftmacht, die diesen Zugriff dokumentiert. Sie gewährleistet den Vermerk und die Registrierung all dessen, was passiert. Sie umgibt allmählich die Körper, die Verhaltensweisen, die Diskurse der Leute, wie das Foucault mal genannt hat, mit einem grafischen Plasma. Grafisches Plasma. Daher finden sich zuhauf umständlich pedantische Formulierungen in der Erzählung, wie die folgende, zu Thema drei Beispiele. Nicht unaufgezeichnet darf bleiben, ja, das sind diese Markierungen, von denen ich gesprochen habe, diese performativen Markierungen, nicht unaufgezeichnet darf bleiben ein bescheidener Fußgänger, nämlich ein reich gewordener Althändler und Lumpensammler. Zu beachten ist, wie Buben und Mädchen frei und ungezügelt im Sonnenlicht umherjagen. Man möchte jedoch den Herrn Verfasser sehr ergeben gebeten haben, sich vor Witzen und sonstigen Überflüssigkeiten ein wenig in Acht zu nehmen. Hoffentlich hat er dies ein für alle Mal verstanden. Nichts ist für Walsers kleine Literatur zu geringfügig, zu unbedeutend. Nichts darf unaufgezeichnet bleiben, sofern es sich dem Spaziergänger nur zeigt. Jedes kleinste lebendige Detail. Walser übersetzt die Mikrophysik der Macht in eine Literatur der Mikrogramme. Im Film zeigt die Kamera nicht nur, was der Spaziergänger gesehen haben könnte und diesen selbst. Er kann auch deshalb, der Film, über die Literatur hinausgehen, weil er Walsers Interesse für die unterschiedlichsten Strukturen und Bewegungsformen, menschliche, technische, tierische, pflanzliche, auf ihre wissens- und mediengeschichtlichen Voraussetzungen hin offenlegt. Davis und Hinton steuern Fotogramme und chronofotografische Bildschnipsel in ihren Film ein, die durch die Zerlegung homogener Bewegungswahrnehmungen in diskrete Phasen das unendlich Kleine auf der Ebene der Bewegungen zur Anschauung bringen und damit natürlich die Grenze des visuell Erfass- und Archivierbaren technisch ausweiten. Dazu eine letzte Sequenz aus dem Film. Mein letzter kurzer Punkt, drittens, Schokoladenpapier. Wie sehr sich Walsers Literatur einem archivarisch-positivistischen Schreiben nähert, erkennt man an den langen, monotonen Listen, in denen all die Dinge aufgeführt werden, denen der Spaziergänger seine Aufmerksamkeit widmen soll. Es handelt sich bei dem folgenden Zitat im Grunde um eine pädagogische Direktive des Blicks. Dabei verzichtet Walser in diesen Listen zunächst auf jede individualisierende und proto-narrative Stilisierung der Dinge und organisiert sie als trockene Wörterbuchlisten, deren bloß beispielhaften Status er ausdrücklich vermerkt. Ich zitiere eines der vielen Beispiele aus der Erzählung. Höchst aufmerksam und liebevoll muss, ja, wieder dieser Imperativ, muss der, der spaziert, jedes kleinste lebendige Dinge, sei es ein Kind, ein Hund, eine Mücke, ein Schmetterling, ein Spatz, ein Wurm, eine Blume, ein Mann, ein Haus, ein Baum, eine Hecke, eine Schnecke, eine Maus, eine Wolke, ein Berg, ein Blatt oder auch nur ein ärmliches, weggeworfenes Fätzchen Schreibpapier, auf das vielleicht ein liebes, gutes Schulkind seine ersten ungefügen Buchstaben hingeschrieben hat, studieren und betrachten. Zitat Ende. Seitenweise ziehen sich Listen dieser Art durch den Text. Einige Alltäglichkeiten und Verkehrserscheinungen, so kündigt sich die längste Liste an, sind hier vielleicht am Platz, etwa der Reihe nach. Und dann folgen diese zwei Seiten von Listen. Ferner nicht zu übersehen oder zu vergessen, leitet der Erzähler eine andere Liste ein. Wollte man aufzählen, bis alles getreulich aufgezählt wäre, heißt es an anderer Stelle, so käme man an kein Ende. Walsers Schreiben steht dem Archiv strukturell insofern nahe, als es ein, wie ich auch eingangs schon im Zusammenhang mit der Dramulett-Lektüre gezeigt habe, ein inaktives oder inaktivierendes Schreiben ist, das nicht auf Memorierbarkeit abstellt, also gerade in einem Spannungsverhältnis zur Erinnerung steht, des natürlichen Gedächtnisses, weil es sich schon aufgrund seiner schieren Quantität und dem Minimalismus der verwendeten Formen jeder pauschalisierenden oder kanonisierenden Bezugnahme verweigert. Nimmt man noch die Textbestände aus dem sogenannten Bleistiftgebiet hinzu, es sind also Kontinente von Texten aus dem Nachlass Robert Walsers, dann wird völlig klar, dass diese extrem miniaturisierten Textmassen, die sogenannten Mikrogramme, sich überhaupt nur schwer adressieren lassen, weil sie bemüht sind, sich unterhalb der Sichtbarkeits- oder Lesbarkeitsschwelle zu halten und daher erst philologisch-editorisch für die Welt des Buches zurückerobert werden mussten. Hier einmal zwei Beispiele, damit Sie nur sozusagen die materiale Qualität dieser Mikrogramme sehen und sich vor Augen stellen, die Nichtswürdigkeit der Gegenstände und Ereignisse, deren Aufzeichnung mittels einer kürzelhaften, winzigen Schrift, die man zuerst für eine Geheimschrift gehalten hat, die Walser so hartnäckig betreibt, wirkt sich auch auf die Wahl des Beschreibstoffes aus. Mein letzter Punkt. Walser greift immer wieder zu bereits beschriebenen Papieren, deren weiße Restflächen er für seine Aufzeichnungen auf höchst ökonomische Weise und gegen alle Gewohnheiten mit Papier lässig zu verfahren, ausnutzt. Hier eines dieser Beispiele, ja, das eine Quittung des Berliner Tageblattes eben über einen Betrag von 75 Euro darstellt, die Walser eben nicht ordnungsgemäß abheftet in den dafür zuständigen Ordner, sondern die er sofort nutzt, um sie zu beschreiben. Walsers eigene Schreibpraxis operiert gewissermaßen zwischen den beiden Extremen von Papiersorten und Beschriftungsformen. Zum einen, das ist sehr interessant, überlässt er sich durchaus einem Spiel mit kalligraphischen Praktiken und kostbaren Papiersorten, wie Sie an diesem Faksimile eines Briefes an Frieda Mehrmet erkennen. Ich zeige Ihnen hier erst den Umschlag. Da merken Sie auch schon, dass Walser keineswegs sozusagen auf die mikrogrammatische Schrift eingeschränkt war, sondern auch ganz andere, sozusagen größere Formate in der Lage war zu bedienen. Und hier jetzt wirklich der mit kalligraphischer Werbe, ja, also durchaus gestaltete, teilgestaltete Brief, wenn Sie diese Initialen sich ansehen, könnte man jetzt noch viel zu sagen. Zum anderen, also diese kalligraphische Praxis, die gibt es sozusagen auch. Zum anderen ignoriert er die Grenze zwischen Papiersorten, die zum Schreiben, wie gerade schon gesehen, und solchen, die anderen Zwecken dienen, unter anderem auch zum Einwickeln, und stellt damit überhaupt die Unterscheidung zwischen künstlerischem und kunstfähigem Papier und Gebrauchspapier, also primärem und sekundärem Papier, wie man das auch nennt in der Papierforschung, in Frage. Ich zitiere aus einem Brief an Frieda Mehrmet: Heute schreibe ich Ihnen auf Schokoladenpapier, weshalb man meinen möchte, dass ich Ihnen einen Schokoladebrief schreibe. Im weiteren Verlauf des Briefes kommt sein Schreiber erneut auf den zweckentfremdeten Beschreibstoff zurück. Zitat: Die zwei ersten Seiten dieses Sprüngli-Dokumentes und wichtigen Staatsbriefes wären glücklich geschrieben. Und nun kommt die dritte Seite, die ich nicht minder leicht zu bewältigen und zu überwinden hoffe. Worauf es mir ankommt, ist natürlich genau dieser Übergang vom Schokoladenpapier zum Staatsbrief, der die vorhin schon skizzierte Geschichte des Archivs, das natürlich, das im Grunde nicht erst, das beginnt mit dem geheimen Staatsarchiv vielleicht, man kann die Geschichte bis nach Rom zurückverfolgen, wo es auch schon natürlich die Archive im Kaiserreich gegeben hat. Aber immer steht das Archiv eben einer ganz bestimmten staatstragenden Dimension nahe oder verfügt über eine solche Dimension, und Walser weiß das. Walser ist um diese Dimension, ist dieser Dimension sehr bewusst. Walsers Literatur ist aufs Engste, wie man sieht, mit der Funktion des Archivs verbunden, und sie operiert zugleich an den Rändern des Archivs. Denn für das Archiv ist nicht nur die Registratur, ja, das minutiöse Aufzeichnen, die Aufschreibedynamik, die er immer wieder in seinen Texten praktiziert und die er auch thematisiert, charakteristisch, sondern auch die Durchsetzung von Ausschlusskriterien, über die wir ja vorhin auch ausführlich gesprochen haben, Zugangskriterien und so weiter. Also auch das ist für das Archiv natürlich essentiell. Das definiert seinen institutionellen Status, denn Institutionen regeln nun mal, so könnte man sie definieren, Ein- und Ausgänge und auch Zugänge und die Verweigerung von Zugängen. Walser war übrigens, das muss man vermerken hier am Rande, biografisch, das einzige Datum, was ich jetzt hier einbringe in meinen Vortrag, war 1921 für einige Monate als zweiter Bibliothekar, interessanterweise, so hieß diese Position, im Berner Staatsarchiv tätig. Ja, ein Bibliothekar im Staatsarchiv, das ist auch eine interessante Überlagerung von eigentlich zu scheidenden, wie wir vorhin auch diskutiert haben, Institutionen. Genau solche Ausschlusskriterien lassen sich nun für Walsers Texte schlechterdings nicht ermitteln. Also ich würde sagen, dass sein Schreiben, die Provokation dieses Schreibens, die Schwierigkeit, die Literaturwissenschaftler haben, das irgendwie einzuordnen, mit dieser Umgehung oder Unterwanderung oder Ignorierung von Ausschlusskriterien zu tun haben. Die Unstetigkeit des Spaziergängers hat ihr literarisches Pendant in der Unstetigkeit der Themen, über die er schreibt. Rasch löst immer das eine das andere ab bei Walser. Walsers Literatur funktioniert wie jenes paradoxe Archiv, über das heute noch nicht gesprochen wurde, aber das ich jetzt abschließend spreche, in ganz wenigen Bemerkungen, dass das Gegenteil des Staatsarchivs ist und dass er eine Art riesiger Papierkorb war, in dem selbst Papiere, die einmal zusammengehört hatten, diesen Zusammenhang verloren und in ein Chaos des Diversen eingingen. Einzige Gemeinsamkeit dieser Papiere, die in diesem Ort gesammelt wurden, an diesem Ort gesammelt wurden, war ihre Beschriftung und nicht ihre Sortierung nach bestimmten Gattungen, Genres oder Wichtigkeits- oder Relevanzkriterien. Im Fall der Genitzer, auf die ich mich hier beziehe, handelt es sich um einen fensterlosen Raum der Synagoge, ein wörtlich Grab. Ja, Genitzer ist wörtlich Grab, in dem die aus dem Alltag ausgeschiedenen Papiere entsorgt wurden. Und zwar unabhängig, ganz entscheidend, von ihrer Zuordnung zu Themen, Bereichen, Funktionen oder ihrem Wert. Aus Respekt vor dem beschrifteten Papier, das Hebräische galt als Sprache Gottes, kam eine Vernichtung von Zetteln, ganz gleich welchen Zweck sie hatten, nicht in Frage. Was die Nähe dieser Institution zu Walsers Literatur begründet, ist allerdings noch eine andere Besonderheit der Genitzer. Sie war nämlich kein geschlossener, unzugänglicher Raum, aus dem nichts zurückkehren konnte, sondern ein Ort des Austausches zwischen den dort lagernden Papieren und den jeweils lebenden Generationen. Es konnten bei Bedarf Papiere, die noch Schreibraum boten, das ist genau die Situation, vor der sich Walser befindet, es konnten bei Bedarf Papiere, die noch Schreibraum boten, hervorgeholt und neuerlich beschriftet werden. Einseitig beschriebene, längst erfüllte Verträge konnten zerrissen und noch einmal als Notizzettel verwendet werden. Der Arabist Fritz Geutein hat dem papierenden Chaos der jüdischen Genitzer eine umfangreiche, mehrbändige Studie gewidmet, in der er den Papierkorb wie eine über Jahrhunderte reichende Zeitung mit Berichten aus fernen Ländern, Lokalnachrichten und Vermischtem liest. Es ist das Papier jenseits von Kalligraphie und Buchkultur, in dem sich Verwaltung, Recht, Handel und privater Alltag vollziehen, das die Genitzer aufbewahrt. Eine durch und durch pragmatische Schriftlichkeit, ja? keine sakrale Schriftlichkeit, wie man ja vermuten würde, wenn man an den Ort der Synagoge denkt, würde man denken, das sind heilige Texte, die dort aufgesammelt sind oder gesammelt sind. Nein, es ist eine durchweg wie gesagt, nicht zuzuordnende oder unterschiedlichsten diversen sozialen Praktiken zuzuordnende pragmatische Schriftlichkeit, die jetzt ein Kulturhistoriker und Experte für diese Sprache natürlich neu lesen kann, beziehungsweise auf ihre Bedeutung für Kultur und Gesellschaft hin interpretieren kann. Und von der ich sagen würde, dass dieses Prinzip des Rewritings, ja, einer solchen pragmatischen Schriftlichkeit eben, dass das Prinzip der literarischen Produktion Walsers ist. Ich zeige einfach nochmal aus dem umfangreichen Nachlass hier drei weitere Beispiele für dieses Beschriften von pragmatischen oder Funktionsdokumenten oder Papieren. Da vielleicht am deutlichsten. Ja. Walsers Mikrogramme finden sich auf Briefrändern, Honorarquittungen, Zeitschriftenseiten, Kalenderblättern, Formularen und anderen pragmatischen und höchst profanen Papiersorten. Das Archiv seiner Literatur basiert ja nicht nur medientechnisch gesehen auf neuerlich beschrifteten Papieren. Die Herausforderung, die diese Literatur für das lebende Gedächtnis und seine Memorialökonomie darstellt, verweist eben auf den Wegfall aller institutionellen Ausschlusskriterien und damit auf die Freisetzung einer Schrift, der nichts zu gering oder darstellungsunwürdig ist. Danke Ihnen.